Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
Atmosphäre oder Effizienz?
Bei mir ist es definitiv Atmosphäre für den Raum wahnsinnig wichtig. Ohne das geht es eigentlich gar nicht.
Ich nehme Effizienz, weil ich finde, wenn ein Raum effizient ist, hat es auch Atmosphäre.
Zoom-Call oder Kaffeeküche?
Die Kaffeeküche, die wir planen. Da möchte man gar nicht mehr rauskommen.
Dienstleister oder Mitdenker?
Eindeutig Mitdenker.
Der Name klingt erstmal beinahe beiläufig, hell und freundlich. Doch hinter dem Kölner Büro steckt weit mehr als klassisches Interior-Design. Seit über 20 Jahren entwickelt das Team Arbeitswelten, die die Unternehmenskultur sichtbar machen sollen. Lange bevor Möbel ausgesucht oder Farben definiert werden. Denn für sie beginnen die entscheidenden Fragen oft schon vor dem Mietvertrag. Wie arbeiten Menschen eigentlich zusammen? Warum kommen sie noch ins Büro? Und wie entstehen Räume, die Identifikation schaffen statt Austauschbarkeit? Ob historische Industriehallen, denkmalgeschützte Bestandsgebäude oder komplexe Unternehmensstrukturen. Hell und freundlich versteht Innenarchitektur nicht als Oberflächengestaltung, sondern als strategisches Werkzeug zwischen Atmosphäre, Kommunikation und Organisation. In dieser Episode sprechen wir, Anna Otto Sebizek und Eva Herrmann, mit Patrick Scheigweig und Theresa Senft über die Zukunft des Büros, Phase 0, Beamtenmuff, die Psychologie privater Bauherren und darüber, warum gute Räume heute vor allem eines können müssen: Menschen zusammenbringen.
Und an der Stelle sage auch ich hallo und herzlich willkommen bei unserem heutigen Jung Talks Podcast. Schön, dass ihr bei uns seid.
Ja, herzlich vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank.
Und wir müssen natürlich als allererstes über euren Namen sprechen, denn hell und freundlich ist ja jetzt kein klassischer Büroname. Wie kam es dazu?
Ich habe vor meiner Selbstständigkeit so einige Jahre für die Kaufhof Metro Gruppe hier in Köln gearbeitet und Gedanken gemacht über das Warenhaus der Zukunft. Schöne Zeit, und ich war dann auch bei einer der Vorstände eingeladen, der Verkaufsvorstand, um ein Briefing abzuholen, weil wir wollten da auch über die Schuhabteilung, ich weiß es noch genau, sprechen. Und ich dahin mit meinem Zettelchen, und ich habe gedacht, so, wir reden jetzt mal ganz strategisch, wo die Reise hingeht, die Zielgruppe vielleicht, die ganze modische Änderungen etc. Und er hatte, glaube ich, eine Minute Zeit für mich und gesagt, Herr Scheigweig, ich freue mich, dass Sie das übernehmen. Und ich sage Ihnen nur eines, hell und freundlich muss es sein. Ich habe das noch notiert, aber das war es dann auch. Da hatte ich mich wieder verabschiedet. Und ich stand dann vor der Tür, ich gucke auf mein Zettelchen. Okay, das ist ja ein tolles Briefing. Ich zurück zu meinem Team. Mein Team hat sich totgelacht. Diese Redewendung war mir noch nie so geläufig. War damals noch nicht so lange in Deutschland. Und dann ist das so ein geflügelter Spruch geworden. Also wenn das Briefing ein bisschen komplizierter war, hieß es dann, ist doch egal, Hauptsache hell und freundlich. Und so ist es dann mit meiner Selbstständigkeit in 2003 als Scherz eher angefangen. Und das fanden alle so lustig. Und ich wollte auch nicht unbedingt meinen Namen auf der Fassade haben, weil mit meinem holländischen Nachname, das buchstabiere ich noch jeden Tag. Und letztendlich hat es noch einen Riesenvorteil, ja, nach über 20 Jahren mit 10, 12 mittlerweile Festangestellte. Und wir werden als Team, wir werden als Büro betrachtet. Deswegen ist es nicht Scheigweig und Partner oder so ähnlich. Nein, es ist einfach das Team, hell und freundlich. Nichtsdestotrotz, Nomen est Omen. Ich glaube, wir sind auch von unserer eigenen Kultur her so geprägt, dass das, was wir machen, machen dürfen. Wir haben einen wunderschönen Beruf. Und dass es dann auch hell und freundlich sein darf, das verstehen dann auch viele Kunden. Und ja, so klappt das eigentlich ganz gut mit dieser Namensgebung.
Klingt ja erstmal sehr leicht und unkompliziert dann, im Gegensatz zu dem Briefing, wie die Namensfindung entstanden ist. Wenn man sich eure Projekte anschaut, dann merkt man aber schnell, wie intensiv ihr euch mit der Atmosphäre beschäftigt. Also ihr gestaltet eigentlich nicht nur Räume, sondern thematisiert viel mehr Kommunikation, Unternehmenskultur, die Begegnungen vor Ort und auch Identifikation. Würdet ihr das auch so beschreiben?
Hell und freundlich?
Das sowieso, aber in jedem Fall. Und ich glaube, das hat vor allem damit zu tun, also wir waren schon immer interessiert, wofür und für wem wir das machen. Und das war eigentlich immer unser Leitfaden, dass wir da tief eingetaucht sind, weil letztendlich möchte jemand ein Büro haben, die einfach seine Werte auch entspricht. Ich habe von Anfang an gesagt, diese Innenarchitektur, die wir da machen, das ist fast wie ein 3D-Marketing-Tool. Und wenn man das schafft, dann auch diese Werte, diese Stimmung, die man da erzeugen möchte, vielleicht auch verbunden natürlich mit das, was eine Firma macht, was eine Firma produziert. Natürlich auch in Kombination mit einer Corporate Identity, die meistens dann doch letztendlich auf Print und auf Medien beschränkt ist und nicht auf den Raum. Aber das alles zusammenzupacken in intensive Gespräche, dann auch die Visionen eines Unternehmens zu erfahren und das wirklich in sowohl funktionelle als auch in gestalterische Aspekte dann in ein perfektes Konzept zusammenzubringen, das ist, glaube ich, was wir von Anfang an gemacht haben. Was sich allerdings über die letzten Jahre sich geändert hat, ist nach unserer Betrachtung, ist, dass die Zielgruppe sich ein wenig geändert hat. War es noch früher auch ein bisschen Prestige von Objekt oder ein Prestige-Ziel von dem Vorstand, von den Eigentümern? Guck mal, ich habe ein tolles, fettes Büro. Die Kunden kamen dahin, dürfte auch gerne ein bisschen beeindruckt werden. Aber mittlerweile ist es eigentlich Zielgruppe Mitarbeiter. Durch die ganzen Änderungen mit das digitale Arbeiten, das mobile Arbeiten, das Thema Homeoffice ist fast festes Teil des Briefings, dass wir sagen, die Leute möchten gerne wieder zurück ins Büro kommen.
Also ist es weniger ein Arbeitsraum, mehr ein sozialer Raum des Treffpunkts, wie auch immer man das ausgestalten möchte?
Also es wird natürlich gearbeitet, aber diese Kommunikation, die dann in ein guter Raum auch stattfinden kann, erzeugt auf dieser Arbeitsebene, in diesem sozialen Kontakte, einfach dieses Plus. Ich habe eine unbestätigte Anekdote von einem großes Büro in Düsseldorf, dass die tatsächlich zweimal im Jahr gesagt haben, also ein paar hundert Mitarbeiter, ihr kommt alle ins Büro an diesem Tag, aber keiner muss arbeiten. Und man dürfte dann Kaffee trinken, Plauderchen machen, Tischtennis spielen, längeres Mittagessen, sein Büro vielleicht aufräumen. Dabei ist tatsächlich ein-, zweimal Ideen bei rausgekommen, die tatsächlich die Firma vorangeschleudert haben. Da kam Marketing und IT zusammen und haben da eine neue Software entwickelt für die Kunden, was ansonsten einfach Mitarbeitende waren, die einander nicht begegnet sind. Und das ist für mich der wunderbare Beweis, und das sagen auch die meisten unserer Auftraggeber, Auftraggeberinnen, bringen die Leute zusammen und da kommt was Wunderbares dabei raus.
Theresa, würdest du das mit unterschreiben? Und wie viele Tage, an denen ihr ins Büro kamt und nicht gearbeitet habt, habt ihr denn schon gehabt?
Also erstmal zum einen kann ich das definitiv unterschreiben. Es ist immer wichtiger, dass wir im Büro Begegnungsflächen ausbilden oder auch planen, um, was Patrick auch eben schon gesagt hatte, dass die Mitarbeitenden sich einfach begegnen. Wir haben diese Begegnungsräume. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch wichtig, dass wir weiterhin den Fokus auf das Arbeiten legen. Ich glaube, was unsere Projekte ausmacht in dem Bereich, ist, dass wir nicht im klassischen Sinne das Großraumbüro mehr planen, sondern wir planen eine Flexfläche, wo wir auf die unterschiedlichen Bedürfnisse eingehen können im Sinne von Fokusarbeit, aber vielleicht auch mal ein bisschen interaktivere Arbeit in Form von Begegnungsflächen. Da gibt es ja mittlerweile eine ganze Bandbreite. Das, denke ich, ist auch immer unternehmensabhängig. Wir bei Hell und Freundlich, muss ich sagen, wir begegnen uns sehr häufig und oft, weil das ist einfach auch ein Teil unserer Arbeitsstruktur. Wir haben einfach eine Fläche, wo wir uns des Öfteren begegnen. Und das macht unser Team auch aus. Und das merkt man auch, ja. Aber trotzdem wird noch gearbeitet, auch bei uns nebenbei.
Jetzt habt ihr gerade schon ein ganz tolles Beispiel angesprochen mit viel Mehrwert, ein super aufgeschlossenes Unternehmen dann ja scheinbar und auch schon ein paar Veränderungen angesprochen. Es war ja so, lange Zeit galt das Büro eigentlich als selbstverständlich. Da wurde es gar nicht in Frage gestellt und dann kam die Pandemie, hat viel mit ausgelöst und plötzlich mussten sich auch die Unternehmen fragen und fragen sich sicher auch viele Mitarbeitende, warum sollen Menschen überhaupt noch ins Büro kommen? Was ist da irgendwie der Mehrwert? Warum sollte ich das tun? Was ist denn aus eurer Sicht heute das eigentliche Problem dann auch vieler Arbeitswelten?
Ich glaube, das eigentliche Problem, was da besteht, ist, dass diese Essenz der Zusammenarbeit zwischen Menschen besser funktioniert, wenn die Menschen auch tatsächlich physisch zusammen in einem Raum sind. Wir kommunizieren so viel mehr als nur unsere Stimme und vielleicht auch noch ein Bildchen dazu. Es ist einfach was dazwischen passiert, es ist diese nonverbale Kommunikation. Also das auf der einen Seite, dass die Qualität der Kommunikation sich nach meiner persönlichen Überzeugung deutlich steigert. Und zwei ist für mich einfach die Kompetenzteilungen. Das, was Theresa gerade gesagt hat, beruht vor allem darauf, dass wir im Team unterschiedliche Spezialisten haben. unserem Bürokonzept bei uns ist sehr schnell nicht nur Gestaltung, nicht nur Grundrissplanung, es ist dann auch Brandschutz, es ist Haustechnik, es ist die ganze EDV, es ist Multimedia, es ist manchmal Statik, es ist Umbaumaßnahmen, es ist Architektur und so kann ich weitermachen. Und dann in so ein Team mal in der Planung oder auch in der Durchführung, in der Umsetzung, in der Detaillierung, dann diese Kollegen, diese Kolleginnen bei sich zu haben und eben schnell nachzufragen, wie geht das nochmal oder hast du nicht? Ja, das ist diese 1+1, wo ich dann sage, das ist einfach 3. Und drittens ist, dass Menschen sich in ein Team tatsächlich begegnen, die ansonsten normalerweise nichts miteinander zu tun haben, aber letztendlich im Gespräch kommen und möglicherweise auch wirklich neue Ideen entwickeln und auch das Verständnis für die Firma an sich sich erhöht, also die Identifikation mit seinem Arbeitgeber sich dadurch auch steigern kann. Und ich glaube, das ist wiederum im Sinne der Arbeitgeberseite, dass sie sagen, bau uns wirklich ein Zuhause für unsere Mitarbeiter, wo sie sich wohlfühlen.
Hat sich dieses Zuhause verändert in den letzten Jahren? Also jetzt auch nach Corona? Also so am Anfang hat man ja gedacht, möglichst bunt, möglichst vielfältig. Jetzt inzwischen geht man, glaube ich, wieder ein bisschen zurück und sagt, okay, vielleicht doch wieder so, dass die Leute arbeiten können und nicht irgendwie durch die Tischtennisplatte nebendran gestört werden. Also gab es da Veränderungen?
Ja, so diese Rutsche Mitte im Office, das war noch nie so unser Ding. Also da hat es ein paar Exzesse gegeben tatsächlich. Aber ich glaube, es hat sich in dem Sinne geändert, dass dann viel noch mehr tatsächlich diese Corporate Branding, diese Corporate Culture, dass die diese Stimmung in so einem Raum auch wirklich umsetzen soll. Dass die Mitarbeitende und vor allem auch die zukünftige Mitarbeitende sich derartig wohlfühlen, dass einfach der Attraktivität des Arbeitgebers sich dadurch erhöht. Und was sich ansonsten noch großartig geändert hat, ist natürlich, also wie gesagt, die letzten Jahre, viele Konzepte, es ist eher klein, aber fein, durch die Tatsache, dass doch die meisten mit 30%, 40%, 50% Homeoffice unterwegs sind, können die Büros auch kleiner sein. Wir müssen dann auch meistens doch ernsthaft nachdenken über das flexible Arbeiten. Also nicht jeder hat seinen eigenen Arbeitsplatz, weil ansonsten haben wir auch die Gefahr, wenn jeder seinen eigenen Arbeitsplatz hat und 50% ist nicht da, hat man das Gefühl, in so einem Ghost Town zu arbeiten und dann habe ich eigentlich auch keine Lust mehr. Wenn sowieso keiner da ist, dann komme ich morgen auch nicht. Damit diese Anwesenheit, diese Stimmung und dann diese Kultur, da wirklich so ein Buzz, wie so ein Bienenkorb, sage ich mal. Das ist also wirklich so eine richtige Dynamik, ein bisschen energiebeladene Stimmung da vorherrscht. Das ist die Erweiterung von noch 5 oder 10 Jahren, dass das noch viel intensiver gewünscht und auch angegangen werden soll.
Und wie geht dir das konkret an? Weil ich meine, ein Firmenvertreter hat eine Liste, wo Wünsche formuliert sind, die sich vielleicht teilweise auch widersprechen. Und der reelle Mitarbeiter ist ja selten involviert. Also habt ihr da für euch eine Taktik, wie ihr aus denen irgendwie rauskitzelt, was tatsächlich funktionieren könnte? Theresa, du nickst schon, du hast eine Idee.
Das ist so sehr unabhängig auch von dem, für welchen Kunden wir im Endeffekt angefragt werden oder für welchen Kunden wir arbeiten. Die bringen meistens schon Ideen und auch Raumprogrammanforderungen mit, weil die ja natürlich das Unternehmen am besten kennen. Wir haben auch Kunden, die haben bereits ein Projektteam aus unterschiedlichen Abteilungen, die wirklich in diese Planung mit aufgenommen werden und natürlich dann auch die Sichtweise der Mitarbeitenden mit einfließen lassen können. Da sind wir immer sehr dankbar drum, weil es natürlich auch super wichtig ist, bei so einer Reise gerade die Mitarbeitenden mitzunehmen. Da sind wir sehr gut drin und auch geben wir Zwischenstände durch, dass da nicht jemand vor vollendete Tatsachen gestellt wird. Das ist ein sehr, sehr großer und wichtiger Faktor. Aber wir haben natürlich auch Kunden, die das Thema weniger relevant sehen und da einfach die Vorgaben klar gesetzt sind. Wir versuchen da aber auch immer an die Mitarbeitenden zu denken, weil natürlich auch aus der Vergangenheit, aus den Planungen und aus den Prozessen wir diese Themen auch mittlerweile mit im Kopf haben.
Jetzt haben wir gerade vorhin schon gehört, dass die Kaffeeküche gar nicht mehr das neue Nonplusultra ist, sondern die Teeküche. Machen solche kleinen Dinge auch einen Unterschied?
Ja, jeden Fall. Die Glaubwürdigkeit eines Konzeptes kommt bei uns vor allem durch die Durchgängigkeit. Also auch ein Druckerecke oder Toiletten, ganz wichtig. Ja, ich sage immer, denk einfach mal an Gastronomie. Ja, du hast ein schönes Restaurant. Das Essen ist lecker, die Bedienung ist wunderbar, der Raum ist auch okay und da gehst du auf die Toilette und da erlebst du es. Dann denkst du, oh mein Gott, ich hoffe nicht, dass es in der Küche auch so aussieht. Und schon fängt man an, an das Gesamtthema ein bisschen zu zweifeln. Und wenn es da schön ist und auch ein bisschen Musik und einfach liebvoll gemacht ist, dann denkt man, ah, die haben das verstanden. Und so ist für uns die Teeküche, die Druckerecke und die Toiletten und all diese kleinen Bereiche, die man dann auch nutzen kann, kann auch eine Garderobe sein. Einfach ein kleiner Stichgang nutzen für eine besondere Farbe, eine besondere Tapete etc. Ich kann auch gerne noch ein Beispiel nennen. Bei große internationale, sehr bekannte Unternehmensberater haben wir die Niederlassung hier in Köln gemacht. Und es war denen auch wichtig, dass so ein paar Kölner Hotspots auch mit in das Konzept geflossen sind. Und da war uns ein Bildchen, ein Foto zu einfach. Dann haben wir tatsächlich einen Grafiker gefunden, die so ein paar Highlights aus Köln von der Hennes bis zum Hohenzollernring tatsächlich skizziert gemalt hat. Das haben wir dann auf große Tapeten digital drucken lassen. Und Hohenzollernbrücken in Köln ist bekannt für sein Gitter, das Gelände, was aus einem Gitter besteht und wirklich mit mittlerweile, ich glaube, 2 Millionen Schlösser behängt worden ist. Das sind die Liebesbeweise, wo Köln natürlich voll mit ist. Und dann haben wir überlegt, zum Schluss, ja, Hohenzollernring an der Wand, wirklich super gezeichnet. Dann haben wir dann ein echtes Gitter davor geschraubt, 20 Zentimeter hoch, 5 Meter lang. Und bei der Einweihung des Büros haben alle 200 Mitarbeitende eine Willkommenbroschüre bekommen und ein Schloss mit deren Name da drauf. Und konnte sich dann auch an das Gitterchen dann festmachen. Und ich dürfte letztens erfahren, dass sogar jetzt nach 9 Jahren, glaube ich, ist das her, jede neue Mitarbeitende tatsächlich auch als Welcome Procedure so ein Schloss immer noch bekommt und sich da verewigen darf. Also das sind so Sachen, wo wir sagen, das ist genau, wo man dann auch merkt, die Authentizität mit Durchgängigkeit, Glaubwürdigkeit.
Total, ja, das macht das ganze Konzept dann ja, wie du sagst, komplett durchgängig. Und trifft auch wieder die Zugehörigkeit, über die wir ja vorhin schon kurz gesprochen haben. Also die Zugehörigkeit zum Unternehmen, wie verbunden man sich fühlt. Wir haben auch am Anfang schon kurz über Effizienz gesprochen. Das Stichwort hatten wir mit dabei bei den Wortpaaren. Was würdet ihr denn sagen? Geht es jetzt heute stärker um Effizienz oder um Zugehörigkeit? Oder bedingt vielleicht auch die Zugehörigkeit, die Effizienz? Ist das ganz losgelöst voneinander zu sehen?
Ja, die Effizienz ist vor allem dann auch auf eine Flächeneffizienz zu sehen. Wenn man dann allerdings die Mietkosten auf Monatsbasis gegenüber die Personalkosten stellt, dann ist dann doch meistens leicht, die Bauherren davon zu überzeugen, dass es um diese Stimmung im Raum geht, dass es um die Menschen geht und tatsächlich ein Büro zu schaffen, wo die Mitarbeitenden gerne sind, sich verbunden fühlen mit das Unternehmen und natürlich das ganze Thema mit den Fachkräftemängel im Hintergrund, dass man auch zukünftige Mitarbeitende für sich gewinnen kann. Das war einer der Punkte bei der großen Projekt hier im Gerling-Quartier. Wir haben einfach auch ein demografisches Thema. In den nächsten 5 Jahren ist 30% der Mitarbeitende geht in Rente. Das ist eine Versicherungsbranche und versucht das mal so in 5 Jahren dann wieder irgendwie 100 Leute zu kriegen. Und das muss geholfen werden durch ein attraktives Büro, durch eine attraktive Lage. Natürlich eine gute Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz und alles, was dazu gehört, mit Parkplätze und so weiter. Aber ich glaube, das haben wir geschafft und das ist dann auch wiederum günstig und effizient, weil die ganze Akquise oder die ganze Headhunter-Kosten können dann auch einigermaßen reduziert werden, weil das Thema Büro einfach ein guter, attraktiver Werbefaktor ist.
Ihr habt auch das passt ganz gut dazu, im Vorgespräch gesagt, die wichtigsten Entscheidungen fallen oft schon vor dem Mietvertrag. Das klingt ja erstmal fast nach Unternehmensberatung, schon mehr als nach Innenarchitektur. Warum kommen Planer und Planerinnen denn oft viel zu spät ins Spiel?
Ja, das kommt vor allem dadurch, dass die suchende Firmen eine Bürofläche auf die reine Quadratmeter reduzieren. Und das Potenzial, was in so einen Umzug steckt, wir sind immer an einem Änderungsprozess beteiligt. Das ist Segen und Fluch gleiche Zeit, weil Änderungen natürlich auch immer Ängste, Unsicherheit und alles, was damit verbunden ist, mit in Verbindung gebracht wird. Wir das natürlich rein genetisch, würde ich fast sagen, natürlich diese Änderungen auch sehr positiv bewerten und dann das Potenzial von so einem Umzug, von einem neues Büro, was damit möglich ist und das dann zu verbinden mit einem weitaus spezifischeren Briefing und ein Suchprofil für die neuen Büros, dann versteht man wiederum, dass es eigentlich nur logisch ist, dass wir frühzeitig dabei sind, frühzeitig die Flächenbedarf natürlich analysieren, aber auch alles, was ich gerade noch rundherum erwähnt habe, müsste dann alles in eine Architektur passen. Und deswegen sage ich, ruf uns an, wir kommen mit. Das ist ein ziemlich geringer Aufwand für uns, da einfach mal ein paar Besichtigungen zu machen. Währenddessen lernt man seinen Kunden auch kennen und schon ist die Suche dann deutlich effizienter und letztendlich dann auch viel zielorientierter.
Vielleicht kann ich da noch ein Thema ergänzen, was wir auch in der Vergangenheit immer wieder merken, ist bei den Projekten, wo wir bereits vor Mietvertragsabschluss dazugekommen sind, haben wir teilweise die Immobiliensuche auch nah begleitet mit Flächeneffizienz, mit Raumprogrammüberprüfung. Genau, und ich glaube, es ist super wichtig, da eine gute Basis zu schaffen von Mieterausbau und Vermieterausbau, um einfach die Prozesse flüssiger zu gestalten und die Themen so aufzubauen und so zu unterfüttern, dass man nicht im Nachgang auf Schwierigkeiten und Herausforderungen trifft, die dann einfach nicht besprochen und bedacht worden sind. Und das merken wir jetzt in den Projekten, wenn das gut geregelt ist, auch jetzt nicht zum Nachteil oder zum Vorteil von Vermieter oder Mieter, sondern auf Augenhöhe, dass das wirklich reibungslose Planungsprozesse auch uns bereitet.
Also das heißt, ich höre raus, ihr habt dem einen oder anderen Kunden auch schon mal in die Suppe gespuckt, indem die tolle Immobilie, die zwar eine geile Lage hatte und irgendwie Renommee verspricht, aber eigentlich für seine Bedürfnisse überhaupt nicht passt, indem ihr da gesagt habt, könnte schwierig werden.
Ich sehe das auf jeden Fall als unsere Aufgabe, das offenzulegen. Wir merken natürlich auch, wenn Kunden ein Herz an der Immobilie gefasst haben, sind wir dann natürlich sehr sensibel und prüfen das auch. Aber am besten sind wir von Phase 1 bis zur Schlüsselübergabe dabei und da würden wir uns ja eigentlich nur selber ein Ei legen. Deswegen sind wir da maximal transparent und das erwartet, glaube ich, auch unser Kunde.
Und dazu noch ergänzend, diese ganzen Schnittstellen, die es dann gibt zwischen Mieter und Vermieter, wird dann oft, merken wir unsere Erfahrung, ein bisschen skeptisch erstmal betrachtet, aber letztendlich verstehen alle, dass wenn man das gut regelt und gut organisiert, dass es für alle eine reibungslose Durchführung ist und keine großen Probleme bzw. Ärgernis gibt. Es gibt also ein Beispiel, da wird dann gerne vom Vermieter geschrieben, das wird mit einem hochwertigen Teppichboden versehen. Das ist dann die Baubeschreibung, was der Teppichboden angeht oder den Bodenbelag, wo wir natürlich fragen, okay, was ist dann erstmal hochwertig? Dann wird da auch gerne dann ein Betrag dahinter geschrieben, ich sage mal 50 Euro. Und dann sagen wir natürlich, ja, was ist denn die 50 Euro? Ist das inklusive Verlegen, inklusive Untergrundarbeiten, Sockelleiste? Oh ja. Wo wir dann raten und schreiben, nein, die 50 Euro oder von mir aus 40 Euro ist tatsächlich ein Teppichbodenpreis pro Quadratmeter netto vom Hersteller zur Käufer bzw. Verleger. Dann haben wir eine ganz klare Preisindikation, können wir als Architekten auch natürlich in der Industrie abfragen, was gibt es denn für 40 Euro? Und man weiß auch, dass dann nachträglich keine Ärgernis gibt. Nein, das war nicht gemeint. Nee, wir können dann tatsächlich nur einen Teppichboden aussuchen von 20 Euro. Weil in die 50 Euro ist auch noch dann die Montage und die Lieferung und die Aufschläge und so weiter. Also nur so ein kleines Beispiel und davon gibt es eine Latte voll. Und wenn man dann als Planer sowas anfängt und dann jeden Tag mit Mieter, Vermieter und man sitzt das Wissen, man kann es sehr gut vorher organisieren, vereinbaren. Das ist tatsächlich eine Beratungsleistung von unserer Seite.
Dann herrscht ja auch mehr Klarheit für alle Beteiligten. Wenn wir so ein bisschen von den Details wie dem Teppichboden wegkommen und eher auf den Grundriss zum Beispiel schauen, was verrät der euch denn schon über die Unternehmenskultur?
Meinst du den Grundriss, wie er im Bestand, in deren jetzige Büro ist? Das sieht man natürlich dann sehr schnell, warum da Änderungswünsche vorhanden sind. Dass man als Planer tatsächlich durchläuft und man denkt, meine Güte, wie habt ihr es so lange hier ausgehalten? Einfach, dass man tatsächlich noch in so ein 80er-Jahre-Relikt und dass man auch denkt, okay, kein Wunder, dass du die Kollegen, die nur drei Büros weiter sitzen, gar nicht kennst, weil alles so verrammelt und verschlossen und so weiter. Aber gut, das ist das Änderungspotenzial, was wir natürlich gerne wecken und natürlich auch gerne angehen.
Da habe ich vielleicht auch noch ein Thema zu ergänzen. Die Herausforderung, sensibel zu sein zwischen dem, was wir im Bestand finden, also die Selbstverwirklichung dann teilweise auch von den Mitarbeitenden in den Büros, hin zur Effizienz und auch zur neuen Planung, vielleicht aber auch zu einer ganz neuen Denkweise anstoßen wollen und da niemand vor den Kopf stoßen wollen. Man nimmt natürlich sehr viel mit in dem, was man im Bestand sieht und hat auch schon ein Gespür dafür, okay, ich glaube, in dem Bereich sollte man ein bisschen mehr auf Individualität in den einzelnen Büroräumen achten. Dafür geben wir den Mitarbeitenden dann auch die Fläche. Aber natürlich muss man auch schauen, dass es eine Art der vielleicht auch Firmenkultur wird und es muss Spielregeln vom Arbeitgeber dann auch geben, dass das so eine sich die Waage hält zwischen Spielregeln und Selbstverwirklichung.
Das ist ein ganz schönes Wort, Spielregeln dort so verteilen. Also im Vorgespräch kam auch so ein bisschen ein Projektbriefing raus. Wir wollen den Beamtenmuff loswerden oder rausbekommen. Das ist schon eine harte Ansage an sich. Und jetzt gibt es wahrscheinlich zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Einmal ganz sensibel und versuchen, da so möglichst wenig Schmerzen zu verursachen. Und dann gibt es das zweite, die Farbexplosion, wo die morgens reinkommen und denken, okay, ich bin in einer neuen Welt. Also wie sucht man sich aus, welche Taktik man geht? Und kann man vielleicht mit denen, die am Anfang so sehr sensibel und zurückhaltend sind, vielleicht mehr Schritte wagen als die, die von sich aus sagen, ja, alles ist möglich?
Also wenn wir dann ein bisschen Zeit haben und den Kunde kennengelernt haben, sieht man natürlich, wer so die progressive und eher die konservative Kräfte im Unternehmen sind. Und da gebe ich dir recht, dann orientiere ich mich lieber an die konservative Kräfte, weil die sind diejenigen, die natürlich überzeugt werden müssen. Und wir sagen erstmal, es wird nicht schlechter, es wird erstmal anders. Und natürlich ist dieser Wechsel von Therese hatte Selbstverwirklichung genannt. Es ist einfach auch immer gerne, dass man bei einem festen Arbeitsplatz ein bisschen so seinen Platz bildet und ein bisschen sein eigenes Wohnzimmer da bildet. Das ist ganz natürlich, ganz normal und ist auch nichts gegen zu sagen. Und natürlich dann verbunden mit einer flexiblen Arbeitsplatzbelegung, wo ich dann höchstens mal ein Köfferchen habe oder irgendwie so ein Toolbox, wo ich meine persönliche Sache mitnehmen kann, ist das natürlich schon echt eine herbe Änderung. Und das geht nur, wenn man die Leute mitnimmt, erklärt und was für einen Vorteil dann wiederum das neue Büro hat im Vergleich dazu. Dafür sagen wir, okay, du hast jetzt nicht mehr einen Arbeitsplatz, du kannst auch in der Cafeteria arbeiten. Wenn du in Ruhe telefonieren möchtest und auch privat irgendwo einen Arzttermin machen möchtest, kannst du da in diese Phonebox gehen, ja, und kannst du in Ruhe telefonieren. Du kannst tatsächlich in der Mittagspause wunderbar bei uns essen. Und einfach diese Vielfalt an Möglichkeiten, die man aufmacht, man tauscht eine kleine private Arbeitsplatz in diese sogenannte Flex-Space, die Theresa vorher erwähnt hat. Und das ist das Angebot, was wir machen. Das muss begleitet werden, muss erklärt werden. Und es ist auch oft natürlich, dass wir dann so ein Team von Mitarbeitenden, manchmal auch 5 oder 10, mit einpacken und dann auch mal 1, 2 von unseren Objekte zeigen, um einfach mal zu spüren, wie so aussehen kann.
Das ist natürlich ein super Deal in dem Moment, wo ich was sehe und die Atmosphäre mitbekomme und sie nicht nur visualisiert ist auf einem Plan, den ich mir vielleicht nicht vorstellen kann, habe ich ein ganz anderes Verhältnis dazu und erkläre das ja auch meinen Kollegen vielleicht ganz anders. Gibt es da Situationen, Theresa, wo du durch Büros durchgegangen bist und gemerkt hast, oh Gott, denen geht gerade das Herz auf?
Ich glaube, was da wichtig ist, wie Patrick eben meinte, wenn wir umgesetzte Projekte dem Kunden zeigen, erst dann eigentlich findet dieser Prozess statt von, oh, wie kann das denn eigentlich aussehen? Weil wir sprechen über neue Arbeitswelten, Großraumbüros und wie gesagt, da kommen dann immer vielleicht auch Ängste mit sich. Und wenn man dann mal sieht, wie das auf der Fläche umgesetzt wurde von uns, dann kann man da, glaube ich, schon dem Mitarbeitenden oder aber auch dem Kunden die Angst nehmen. Und auch die Atmosphäre, die wird ja dann auch erst spürbar, wenn man dann mal so ein Projekt besucht. Aber so ein richtiges, konkretes Beispiel habe ich dazu jetzt nicht, weil ich mehr so gerade in der Praxenplanung unterwegs bin.
Na gut, aber da ist das Thema ja noch wichtiger, weil wie die Praxis wirkt, unterstützt ja auch ein bisschen, ob ich Angst habe, zum Zahnarzt zu gehen oder ob ich das Gefühl habe, ich komme hier irgendwo beschwingter wieder raus, als ich reingegangen bin. Also das kann man ja eigentlich auf alle anderen Lebensbereiche auch übertragen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das Raumgefühl und die Atmosphäre und auch die funktionale Planung ist natürlich 1:1 in der Praxis genauso. Also da haben wir natürlich auch das Briefing und die Ansprüche des Kunden mit dem Thema der Funktionalität und aber auch vor allem der Raumatmosphäre, die wir dann in den Grundriss bringen.
Theresa, jetzt hast du gerade die Praxenplanung angesprochen und über große Bürowelten haben wir auch schon gesprochen, aber ihr arbeitet ja auch mit privaten Bauherren. Das ist dann natürlich nochmal was anderes. Plötzlich geht es nicht mehr um Organisationen, sondern auch um sehr persönliche Wünsche oder auch Konflikte. Wie stark wird die Architektur dann manchmal zur Psychologie?
Ich glaube, da kann der Patrick sehr gut einsetzen an der Stelle aus den vergangenen Projekten.
Es ist tatsächlich eine grundsätzliche andere Herangehensweise. Organisation, Funktionalität ist natürlich auch da ein Thema. Aber ich glaube, vor allem der größte Unterschied mit gewerblichen Projekten ist, dass alles, was man beim Privatprojekt macht, meistens für ein oder für zwei Personen ist. Natürlich werden die Kinder auch bedacht etc., aber es fokussiert sich auf zwei einzelne Personen. Aber ein gewerbliches Projekt, da sitzt dann schon ein Team, aber die wissen, wir machen es für 200, 300, 500 Leute. Wir machen es für unsere Firma, wir machen es für unsere Kollegen. Und so ist das dann auch manchmal, dass man bei gewerblichen oder bei unseren Büroprojekten hört, ich finde das super, ich würde es zu Hause nicht so machen, aber für hier, ja, für unser Büro ist das perfekt. Und dann geht es darum, dass ein Privatprojekt, die Küche ist ein ganz eigenes Projekt innerhalb des Projektes, Gästetoilette, Kinderzimmer, Wohnzimmer sowieso, dann die Terrasse natürlich, vielleicht noch ein Sportsbereich, ein Fitnessraum, Badezimmer. Oh ja, Badezimmer. Endlich mal ein vernünftiges Badezimmer. Und so hat man sehr schnell einiges an unterschiedliche Projekte innerhalb eines Hauses. Wir geben uns viel Mühe, die Kunden, die Bauherren und Bauherren kennenzulernen. Und manchmal ist es tatsächlich auch so, dass wir nach so einer ersten Planungsphase, dann klappt es einfach nicht. Man findet dann nicht diese gleiche Welle, diese gleiche Frequenz. Das ist wichtig für ein Privatprojekt. Man muss sich wirklich gut verstehen können, sich sogar mögen, ein gewisses Sympathiegrad auch entwickeln gegenseitig mit aller Respekt, weil dann kann man auch in diese wirklich detaillierte Privatwünsche dann eintauchen.
Naja, und man kann auch vielleicht ein bisschen raushören, wer den Wunsch hat und wer am Schluss der tatsächliche Entscheider ist, oder?
Ja, ich habe schon immer gesagt, das ist auch tatsächlich ein bisschen Paartherapie, da ist immer was davon dabei. Und das erinnert mich an so ein Beispiel, wo ich dann mit der Dame des Hauses zu tun hatte und ich vorsichtig gefragt habe, ob ihr Ehemann vielleicht auch mal so ab und zu dabei ist. Nee, dafür hat er keine Zeit. Interessiert ihm auch nie so, Herr Schalkwijk. Und ganz ehrlich, ich glaube, ich habe da auch ein besseres Händchen dafür. So, losgelegt sind wir dann mit ihr dann und nach 3 Monaten war ja dann Freigabe angesagt. Wir würden es gerne so bauen. Ja, ich gucke am Wochenende noch einmal mit meinem Mann darüber und dann am Montag haben sie das Go. Ja, was hieß es am Montagmorgen? Die Satz werde ich nie vergessen. Also ich muss sagen, mein Mann hat auch noch ein paar gute Ideen. So, das war der Anfang vom Ende war das. Dann war der plötzlich mit an Bord und hat dann quasi gesagt, was machst du da, Schatz? Das gefällt mir ja gar nicht. Also auch das ist so ein Thema. Das war eine frühe Phase, habe ich natürlich auch direkt rausgelernt. Guck, dass die Leute, die tatsächlich da wohnen, und ich möchte auch die Kinder kennenlernen. Ich zeige die Kinder gerne mal, wie ihr neues Zimmer auszusehen hat und lass die mal ein bisschen erzählen, von was sie sich so wünschen. Auch das Änderungsprozess, es kann so wunderschön sein.
Kriegt man die Kurve noch, wenn das Kind einmal so im Boden liegt? Also habt ihr das Haus gebaut mit den unterschiedlichen Vorstellungen von Mann und Frau?
Ja, aber ich habe dann darauf bestanden, ein Jour fix, alle 2 Wochen. Ich habe auch gesagt, ich weiß nicht, wie viel sie arbeite, aber Uhrzeit ist mir egal. Sie müssen alle 2 Wochen mal hören, was wir machen, wo wir stehen, was wir entwickelt haben. Und dann konnte sie bis ins Detail das Ganze begleiten und er hat einfach gemerkt, okay, ich bin mit an Bord, weil darum ging es letztendlich. Kein Partner möchte gerne einfach sich ein Haus beziehen, was komplett an ihm vorbei oder ihr vorbei geplant ist.
Aber was man da so ein bisschen raushört, ist, dass das Zuhören und einfach die Gegebenheiten erfassen eigentlich die wichtigste planerische Kompetenz heute ist, ne?
Ja, also das ist tatsächlich das Wesentlichste. Und dann vor allem auch zu erfahren, was die wollen. Aber wenn es nicht gefällt, auch zu erfahren, warum es nicht gefällt. Das ist so eine ganz kleine Feinheit. Aber das sind natürlich die schwierigsten Patienten, sage ich mal ganz bewusst. Die können sagen, dass es denen nicht gefällt, aber können nicht sagen, warum. Das brauchen wir, um für die weiterzukommen. Aber das ist ein Thema, das ist Übung, nennt man das, und ein bisschen Erfahrung.
Das passt ganz gut als Abschluss. Wir haben nämlich auch wie immer eine persönliche Frage mit dabei. Und zwar, welcher Raum hat euch denn zuletzt wirklich berührt? Beruf oder privatlich und auch warum?
Ich würde mal mit beruflich starten. Ich habe ein schönes Projekt in der Vergangenheit gehabt. Das ist in der Schanzenstraße in Mülheim gewesen. Und ich glaube, das war einfach ein so besonderer Raum. Das waren zwei Riegel, zwei Industriehallen aneinander. Da wusste ich schon, als wir die Fläche besichtigt haben, das waren so eindrucksvolle Räume, ein super schöner Lichteinfall. Auch, sage ich mal, architektonisch gut aufgearbeitet. Es war so ein bisschen Industriecharme mit aber einem feinen Innenausbau. Und das ist wirklich eine Fläche geworden, der hat mich natürlich, weil ich auch persönlich an dem Projekt beteiligt war, berührt, aber auch im Vorfeld. Man weiß einfach, in was für eine Substanz man da reinkommt. Da ist so viel Potenzial und das haben wir eigentlich nur noch ausgeschöpft und, glaube ich, den Kunden auch sehr zufriedengestellt. Und das war der letzte Raum.
Ja, da ergänze ich das mal mit ein eher nicht geschäftliche Räumlichkeit. Ich war mit meiner Familie in der Nähe von Lucca in der Toskane über Ostern, ein paar Tage oder eine Woche, und hatten ein Häuschen gemietet. Und auf dem Grundstück stand auch das Haupthaus. Und die Hausherrin, fast 80, hat mich dann am Ende der Woche mal ihre Wohnzimmer gezeigt. Das war der Hammer. Das war richtig ein Gebäude, ein alter Aussichtsüberwachungsturm, schon irgendwie so 10x15 Meter. Und dann unter dem Dach, Deckenhöhe 4-5 Meter, Holzdach, und da war dann deren Wohnzimmer. Da fällt dann so dieses herrliche mediterrane Licht da rein und es war so halb Museum, halb Filmbühne, sag ich mal. Also da habe ich wirklich Gänsehaut bekommen. Da habe ich gedacht, also wenn da so im Sommer auch die Türe offen stehen, die Fenster offen stehen, Riesenkamin in der Mitte. Also da merkt man doch schon, dass einfach so Emotionen einen Raum dann tatsächlich einen richtig berühren kann.
Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank für eure Zeit und die inspirierenden Worte. Und wir sagen bis zur nächsten Folge der Jung Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.